please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Der Tennisprofessor Sebastian Seib ist mein Gast. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Tom. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Wir beide werden gemeinsam Tennis genießen in Berlin. Und ich habe mir überlegt, wir steigen direkt mit dem sehr schweren Tennisabitur ein. Das ist ja eine, die Professur hast du ja schon. Für dich ist es ja mehr als ein Rückschritt, dann jetzt nochmal zum Abitur genötigt zu werden. Insofern bitte ich da herzlich um Verständnis, aber wann findet denn der Laver Cup statt, über den wir hier und heute sprechen, 2024?
Das ist natürlich in knapp 3 Wochen, 20. bis 22. September.
Und wo?
Das ist in der Uber Arena in Berlin, ehemals Mercedes-Benz Arena, ehemals O2 World.
Du weißt aber nicht zum wievielten Mal.
Müsste 7 sein.
Stark.
2017 war ja die erste Ausgabe.
Stark. Ja. Ich habe mir jetzt, also wir nehmen ja während der US Open auf, gestern schmerzliche Niederlage von Zverev gegen unseren Freund aus Amerika. Ich habe mir mal das Live-Ranking jetzt angeschaut. Und ich werde jetzt mal, also wir werden ja gleich auch die einzelnen Spieler mal durchgehen hier von Team Europe und Rest der Welt. Welcher Spieler ist denn am schlechtesten gerankt von beiden Teams? Europa und Rest der Welt oder Teamwelt?
Da würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich Nadal.
Ja, weißt du auch wo der steht aktuell? Ich meine, der hat ja länger nicht gespielt.
Irgendwo zwischen 100 und 200.
Ja.
170.
154. Stark, aber man merkt, du bist der Tennisprofessor. Ich sage nochmal die anderen Rankings, bevor wir gleich die Namen erwähnen. Also wer in Berlin da in die Halle geht und sich das Tennis anschaut, sieht die Nummer 2, Nummer 3, Nummer 5, Nummer 8, Nummer 12 der Welt von Team Europe und Nadal, den man ja nicht ernsthaft als 154 ansehen kann, sondern es könnte sein, dass da eine Legende Goodbye sagt, so wie Roger Federer in London. Da rechne ich persönlich mit, Basti. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich habe auch gestern drüber nachgedacht und habe auch gedacht, also, na, er hat die US Open ausgelassen, spielt jetzt den für die Weltrangliste relativ unbedeutenden Laver Cup. Es könnte sich was zusammenbrauen, ne?
Ja, ja. Nicht Rogers Last Dance, sondern Rafas Last Dance. Ja. Und um auch da das ganze Bild nochmal abzurunden, was meinst du, wo liegt denn das durchschnittliche Ranking der Weltspieler, die ja aus USA, Australien und Co. kommen und Chile?
Also die sind, glaube ich,
wenn du jetzt das Live-Ranking in deinem Kopf zusammenrechnest und dann durch 6 teilst.
Die sind insgesamt ja schon ziemlich gut platziert. Ich würde mal sagen, weiß ich nicht, 18?
Na, knapp daneben, 15, also 14,8. Also auch da Nummer 10, Nummer 11, Nummer 13, Nummer 16, Nummer 17 und 21 der Welt. Ja. Und der am schlechtesten gerankte Spieler ist Tabilo, ein Chilener. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe den irgendwo mal aus dem Augenwinkel betrachtet, aber ich habe den nicht so 100% auf dem Radar. Also auch da lassen wir uns mal überraschen. Wie viele von den 12 Teilnehmern, die jetzt aktuell nominiert sind, sind denn Linkshänder?
Nadal auf jeden Fall.
Hm?
Shelton.
Hm?
Mehr fallen mir nicht ein.
Nein, mehr fallen dir nicht ein. Der Chilene Tabilo auch. Die drei, ja, okay, auf jeden Fall.
Ja, da habe ich eine kleine Lücke bei dem.
Ja, du, aber mein Gott, die Professur kann ja auch jederzeit aberkannt werden, das weißt du, ne? Das Wie viele Argentinier sind in den Top 40 aktuell? 2 Fragen habe ich noch.
In den Top 40?
Ja.
6?
4. Und in den Top 100, wie viele?
2-stellig, 10, 11.
Nee, 9. Knapp daneben. Okay. Aber du, lassen wir gelten, man hat gesehen, du bist der absolute Experte. Ich werde auch gleich später noch ein bisschen was zu den Ticketpreisen sagen. Da sollten wir auch noch drüber reden. Also es gibt noch Tickets, das ist die gute Nachricht. ja, die Preise haben es in sich. Das kann man nicht schönreden. Es gibt Karten für 5 Sessions, also aufgeteilt. Freitag 2 Sessions, Samstag 2 Sessions und Sonntag ist eine Session, die dann ab 12 Uhr beginnt. Ja, ich war in London, es war ganz toll, das zu sehen, auch wie Borg und McEnroe da auf den Platz kommen, wie die sich untereinander anfeuern und mitfiebern auch ernsthaft. Also da wird jetzt nicht so ein Otto Walkes, Roberto Blanco Doppel gespielt wie am Roten Baum in den 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Sehr gut.
Mit Ivan Tiriak sehr gut, ja. Und Boris Becker, wo die dann so übers Netz hüpfen und alles lustig. Also, die wollen schon wissen, die Jungs da. Also, man kann das nicht irgendwie schlecht reden und sagen, ach, denen ist ja egal, wer gewinnt. Aber man hat natürlich dann diese unglaublich emotionalen Momente und man hat natürlich auch so den ein oder anderen Showboy da am Start, ja, der dann die Situation auch für sich nutzt vielleicht und sagt, komm, jetzt versuche ich ihn echt mal um den Netzpfosten herumzuspielen. Aber ja, wer Tennis liebt, schaut sich das an, ja, aber ja, es kostet echt ein paar Euro, das kann man nicht schönreden.
Ja, das stimmt. Ich hatte auch die letzten Jahre immer das Gefühl, dass die Kompetitivität
ja
auf allen Seiten sehr, sehr hoch war. Also es gibt da zwar den Match-Tiebreak bis 10 im dritten, ja, Satz, aber ich habe das Gefühl, dass es eher noch so ein bisschen dem Wettbewerb zuträglich ist, weil halt alle wissen, sie müssen sich nicht durch einen schweren dritten Satz quälen. Ich finde, an dem Format passt einfach alles.
Ich denke auch. Wir beide wissen, es gibt Kritiker, aber die haben ja selber Schuld oder die können ja dann eben sich das Warsteiner Grand Prix Turnier in Halstenbek anschauen oder was auch immer. Ja, ist ja jedem frei selbst überlassen. Nur so geballt kriegt man in Deutschland nicht so viele Topspieler der Welt auf dem Silbertablett innerhalb von 3 Tagen serviert. Ja. Und nun kann man wirklich lange darüber philosophieren, was sollte das einem wert sein? Also die verfügbaren Tickets, die ich eben spontan jetzt so gefunden habe, wir nehmen ja heute am 4. September auf. Also wenn ihr die Folge jetzt später hört, kann das natürlich sein, dass die jetzt doch alle weg sind. Samstag gibt es ganz wenig Karten. Surprise, surprise. Freitag gibt es einige. Also ich würde gewürfelt sagen, ich sehe da so 500 bis 900 farbige Punkte. Man kann das ja immer so einigermaßen sehen. Im Oberrang gar nichts. Die günstigeren Karten, sondern nur im Unterrang. Und da habe ich gesehen, die günstigste Karte aktuell 438 Euro für eine Session und für einen Sonntag 362 Euro. Das ist viel Geld. Ich weiß es, aber wenn man sagt, ich liebe Nadal über alles, ich will ihn einmal sehen live in meinem Leben, dann muss man da, glaube ich, in den sauren Apfel beißen. Fun Fact, fällt mir jetzt spontan ein, Basti, ich habe gesehen, dass 24 Ballkinder rekrutiert wurden. Da gibt es auch Videos zu, auch bei mir auf dem Social-Media-Kanal, bei Instagram. Weißt du, wie viele sich beworben haben um die Ballkind-Position? Und die kamen alle nicht nur aus Deutschland, teilweise aus dem Ausland sogar. Rate mal.
Bewerbung?
Ja, also die haben ein Assessment gemacht, um Ballkind zu werden.
Ich würde mal schätzen, auf jeden Fall vierstellig. 7.000.
Nee, 350. Aber da wurden... Okay. 350 wurden durch die Mühle geschleust und 24 wurden ausgewählt. Das härtet ab, okay, fürs Leben, oder?
Wenn du jeden Fall. Du hast ja Erfahrung, glaube ich, ne? Was Ballkind-Dasein angeht.
Ich war Balljunge bei Team Captain USA, John McEnroe. Die Geschichte müsst ihr aber nachhören dann irgendwo in irgendeiner anderen Folge. Das ist Schnee von gestern. Wollen wir mal über die 12 Spieler, über die Nominierten sprechen. Und du sagst spontan, was dir einfällt. Fangen wir an mit Team Europe, Kaspar Ruud.
Kaspar Ruud, mein persönlicher Lieblingsspieler. Mhm. Ich habe in Norwegen gelebt. Ich habe seinen Vater nicht spielen sehen, aber zumindest im Fernsehen habe das verfolgt, wie der gespielt hat. Das war damals mit Abstand der erfolgreichste norwegische Tennisspieler. Sein Sohn hat ihn übertrumpft. Ich bin mega Fan von Kaspar Ruud, weil es einfach ein sehr, sehr guter Sportsmann ist.
Ja,
mag ich sehr gerne.
Sehr sympathisch. Ist mir auch sehr sympathisch. Was sagst du denn zu Daniel Medvedev aus Russland?
Bei Daniel Medvedev bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin eigentlich ein Fan von ihm. Man merkt, dass bei ihm so Dr. Jekyll und Mr. Hyde irgendwie dabei sind. Er gibt immer unglaublich eloquente Interviews nach den Matches und dann denkt man immer, ach komm, lass dich mal einen Arm nehmen. Aber bei ihm hat man ja auch schon ein paar andere Sachen gesehen, ne? Dass er irgendwie Schiedsrichtern Kleingeld vor den Schiedsrichterstuhl wirft. Okay, das ist fairerweise gesagt schon echt richtig lange her. Aber manchmal hat er sich halt nicht so im Griff. Okay, können wir alle nachvollziehen. So geht's uns allen, wenn wir Tennis spielen, aber.
Du schmeißt auch immer Leuten Kleingeld vor die Füße, wenn du sauer bist.
Nee, aber ne, alle werden mal ein bisschen nasty, ja, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber ich bin trotzdem Fan von ihm. Wenn er spielt, unterstütze ich ihn auch. Habe ihn in Hamburg auch schon spielen sehen und ja, ich mag ihn.
Ja, ich mag ihn nicht, weil er mit seiner Box immer so schimpft. Das finde ich total asozial. Das nervt mich kolossal. Genialer Spieler, ja, auch total eloquent und soll wohl auch total humorvoll sein. Und ja, seine On-Court-Interviews sehe ich genauso auch. Also sind eher Highlights im Vergleich zu anderen Spielern, die interviewt werden. Also da ist wahrscheinlich sehr, sehr viel los in der Birne. Aber das mag ich halt nicht. Ja. Und dann Spieler, die eben so Verletzungspausen übermäßig oft nehmen. Ich führe da keine Statistik drüber, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn Scheiße läuft, dann ist Medvedev auch eher einer, der den Physio kommen lässt und sagt hier, ne, gib mir mal die Pille. Und wie gesagt, wie der mit seinem Trainer da redet, dieser mit Sonnenbrille, der kleinere, ja, stimmt, mit Käppi und Vollbart, der teilweise das Stadion diesbezüglich auch schon verlassen hat. Deswegen mag ich ihn nicht, aber genialer Spieler, gar keine Frage. Rafael Nadal.
Nadal, also für mich natürlich einer der absoluten Goats. Ich bin jetzt gerade in Paris gewesen bei Olympia, extra um nochmal Nadal zu sehen. Es hat zum Glück geklappt. Die Ansetzungen waren entsprechend und habe dann das Doppel mit Carlos Alcaraz gesehen, wo sie ausgeschieden sind. Unglaubliche Präsenz auf dem Platz, unglaubliche Intensität. Ja, einfach einer meiner absoluten Faves.
Ja.
Ich bin ja Fan von allen Big Three, muss ich sagen. Nadal ist einfach auch menschlich und von seiner Sportsmanship her einfach ein absolutes Vorbild für alle. Und ja, diese Präsenz auf dem Platz ist für mich einfach unerreicht.
Du hast ihn eben schon erwähnt, der andere Spanier, Carlos Alcaraz, Carlitos.
Ja, wie kann man von Carlos Alcaraz kein Fan sein, sage ich jetzt mal.
Ja.
Der Typ ist mega, der Sonnenschein auf dem Platz, wenn du so willst. Ne, dem merkt man an, dass der selbst während Niederlagen, wie jetzt gerade auch in New York, Spaß am Spielen hat. Okay, er hat hinterher ein ziemlich enttäuschtes Interview gegeben, aber ja, den mag ich einfach sehr gerne. Das ist ein Sportsmann, der verliert nicht so schnell die Kontenance. Dem geht's irgendwie um den Sport. Der liebt, glaube ich, wirklich Tennis und ist einfach ein guter Typ. Und ich glaube, von dem werden wir noch sehr, sehr, sehr lange was haben.
Ein Vorbild für alle Kinder, unterschreibe ich. Sascha Zverev.
Sascha Zverev. Also er ist nicht unbedingt mein Favorit, muss ich sagen. Ich würde ihm aber trotzdem seinen Grand Slam gönnen. Es hat jetzt leider in New York wieder nicht geklappt. Finde ich wirklich ein bisschen schade. Hab das Gefühl, er müsste vielleicht mal den Schritt wagen und einfach nochmal sich extern einen Trainer reinholen. Vielleicht wäre Boris eine Idee. Mhm. Tatsächlich. Also es liegt ja schon lange sozusagen, der Ball liegt schon länger im Feld bei ihm. Ich glaube, er könnte das noch packen.
Aha. Ja. Also könnte eine Kopfsache auch sein, meinst du? Das war irgendwie sein 13. Viertelfinale, was er verloren hat bei einem Grand Slam-Turnier, wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Meinst also du, hat er im Hinterkopf das gehabt?
Also ich denke mal nicht, dass es unbedingt hilfreich ist, dass er jetzt schon wirklich so viele Viertelfinals verloren hat. Das stimmt natürlich. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass einfach mit einem anderen Reiz, den er für sich und sein Team setzt, vielleicht auch einfach nochmal eine ganz andere Selbstverständlichkeit in sein Spiel reinkommt. Also es haben ja andere Spieler erfolgreich gemacht. Also, Federer hat sich Edberg geholt, Nadal hat Onkel Toni zu Hause gelassen und es hat bei allen wirklich nochmal ein bisschen was bewirkt. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass es bei ihm auch klappt. Also ich weiß, dass er schon Versuche gemacht hat. Aber Murray ist auch noch ein gutes Beispiel, ne? Bei dem lief's, als er Ivan Lendl geholt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, sage ich mal, dieser Negativ-Run mit den ganzen Viertelfinals, die er nicht gewonnen hat, dass man den irgendwie durchbrechen könnte, wenn er auch einfach, wie ich jetzt eben gesagt habe, einfach mal einen anderen Reiz setzt.
Interessante These. Kommen wir zum letzten Europäer, Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.
Tsitsipas unglaublich talentierter Spieler. Also ich finde, dass es einfach wirklich eine Augenweide ist, dem zuzugucken. Ich find manchmal seinen Habitus auf dem Platz ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich jetzt auch nicht der größte Fan, aber ich würde ihm wirklich auch den Erfolg gönnen. Er hat sich jetzt gerade von Apostolos getrennt. Ob das jetzt wirklich nachhaltig ist, werden wir sehen. Aber die Chance liegt auch für ihn darin, dass er sich jetzt jemand anderes ins Team holt, der vielleicht auch nochmal einen anderen Reiz setzt. Und na, er hat, glaube ich, in zwei Grand Slam-Finals gewesen. Da kann er natürlich absolut wieder hinkommen. Der ist noch jung genug, um das noch zu schaffen. Spektakulärer Spieler.
Wenn du Pech hast, dann denken die Hälfte der Hörer Apostolos, er hat sich von einem irgendeinen griechischen Gott getrennt. Nein, das ist der Name seines Vaters. Ja. Und den Vornamen von Tsitsipas, von dem Vater, den kennt natürlich nur der Tennisprofessor. Das ist ja vollkommen klar. Also da hättest du mich jetzt auch mit quälen können. Da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Wie der Vater. Ich weiß so, dass der mich derbe nervt und ich bin froh, dass die sich getrennt haben. So. Weil der da immer reingelabert hat, auch wie ein Irrer, unerträglich.
Tom, ich habe das einmal auch in Hamburg aus der ersten Reihe erlebt. Das war wirklich nicht schön. Und das war, als er Doppel mit seinem Bruder gespielt hat. Der Bruder hat sich ja jetzt mittlerweile ein bisschen gemausert zum gestandenen Doppelspieler, auch mit anderen, in anderen Kombinationen. Aber das war echt hart, ne? Das ist irgendwie 2-3 Jahre her. Der Vater hat die ganze Zeit gesabbelt. Ja. Und na, Stefanos konnte da einigermaßen mit umgehen, aber der Bruder, das war echt, der tat mir echt ein bisschen leid, ne? Den hat das echt verunsichert.
Das glaube ich. Kommen wir zum Team World. Alejandro Tabillo aus Chile. Fun Fact, geboren in Toronto, Kanada. Das wussten wir beide nicht. Ist ja auch ein Bildungsauftrag, den wir hier haben. Du als Professor insbesondere. Also ich habe hier parallel natürlich das ATP-Profil hier geöffnet, ist doch klar. Ja. Gut, was sagst du zu ihm? Für mich, ich wiederhole mich, Stück weit unbeschriebenes Blatt. Career High Rank Nummer 19, hat 2 Titel geholt.
Genau, dieses Jahr, ne? Lustigerweise auf schnellen Belegen, also Hartplatz und Sand, Hartplatz und Gras. Und könnte eine ganz gute Addition sein zum Team World. Ich habe zudem aber keine große Meinung. Also ich habe den, glaube ich, noch nicht spielen sehen. Ich habe ein bisschen gecheatet, bevor wir uns hier getroffen haben. Ja.
Ist jetzt auch nicht der Hauptgrund, warum man sich ein Ticket kauft. Machen wir mal, nehmen wir das Kind bei meinem Namen, aber man wünscht ihm viel Glück und viel Erfolg.
Genau.
Ben Shelton, Linkshänder, Ben Shelton schlägt aus dem dritten Stock auf. Was fällt dir zu Ben Shelton ein?
Mit 350 Stundenkilometer gefühlt.
Ja.
Spektakulärer Spieler. Also ich erinnere mich noch, wie der zum ersten Mal im Prinzip auf der ATP-Tour, glaube ich, ein Match gewonnen hat. Das ging irgendwie sofort viral, weil der Typ auch einfach spektakulärer Spieler ist. Und der Sohn von einem gestandenen ATP-Spieler von Brian Shelton, den ich, glaube ich, auch noch habe spielen sehen, zumindest im Fernsehen. Unglaublich talentiert. Er ist in einem Alter, wo er, sage ich mal, seine On-Court-Präsenz, sagen wir mal, ein bisschen testet. Und ja, er ist sicherlich auch ein Heißsporn. Jetzt diese Geschichte mit Hörer auflegen, so als Geste nach einem Match, fand ich jetzt nicht so sympathisch. Das war irgendwann, glaube ich.
Da werde ich drauf achten. Du hattest mir das ja im Vorgespräch gesagt. Und das kommt nicht geil rüber. Das stimmt. Ja. Fans von ihm würden wahrscheinlich sagen, super, Showman, das braucht der Sport und so weiter und so fort. Aber du, man hat ja manchmal so ein subjektives Bauchgefühl und sagt sich so, Junge, was soll das jetzt mit dem Hörer? Ne? Andere Kids werden vielleicht sagen, geiler Spieler.
Ja, genau. Also ich glaube, dass in der Generation, aus der er kommt, ist es vielleicht ein Stück weit normal, dass man, sag ich mal, ein bisschen gestenreich unterwegs ist auf dem Platz. Wir beide sind ja, sag ich mal, eher eine etwas ältere Generation. Und bei uns kommt sowas nicht so gut an, aber es ist auch okay. Also,
ist noch im Rahmen, ne?
Ist jetzt nicht für alle gültig.
Er ist jetzt nicht der Antichrist. Aber er ist nicht dein Favorite, er ist nicht dein Liebling. So, er hat dein Herz noch nicht erobert. Ich habe eine Wette mit einem Mannschaftskameraden laufen, um irgendwie eine Flasche Wein oder Champagner. Dass der, er meinte, der holt auf jeden Fall ein Grand Slam-Turnier, habe ich direkt dagegen gehalten, weil er meiner Meinung nach eben nicht 7 Matches konstant so spielen kann. Und man hat es jetzt bei den US Open auch wieder gesehen. Der hat echt seine Schwächephasen und spielt dann auch teilweise wirklich den falschen Ball. Also er trifft die falsche Schlagwahl manchmal. Klar, kann er doll aufschlagen und so. Und beim Return hat er auch eben Schwächen im Vergleich zu den Top-10-Spielern wohlgemerkt. Das sind so die Dinge, ich habe jetzt ein bisschen mehr so auf den geachtet mal bei den letzten Matches. Und ja, ist aber irgendwo auch eine Augenweide. Und ich mag eben dieses Positive, dieses eher Lachen, was die Amis ja fast alle, wir kommen gleich zu weiteren Amerikanern, fast alle gemein haben. Zumindest hat das gemein mit Francis Tiafoe, der auch so ein Showman ist. Vielleicht so ein bisschen too much für deinen Geschmack?
Ja, für meinen persönlichen Geschmack schon. Ich habe ihn in New York spielen sehen vor ein paar Jahren und hat das war wirklich aus der ersten Reihe mitgemacht. Ja, also auf der einen Seite ist es nicht mein Fall, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, bei ihm auch einfach authentisch, muss man wirklich fairerweise sagen. Er hat sich jetzt vor ein paar Wochen im Ton so ein bisschen vergriffen, als er gesagt hat, er hat irgendwie viel gegen Clowns verloren.
Hat er gesagt?
Natürlich, ja, hat er gesagt.
Okay, habe ich nicht mitbekommen.
Okay, fand ich natürlich nicht so toll. Ich denke mal, er meinte das jetzt nicht so böse, wie er es gesagt hat, aber ja, Junge, ey,
kann das kann er nicht bringen.
Selber hart an dir. Okay, er ist jetzt im Halbfinale bei den US Open. Finde ich super, gönne ich ihm auch. Ja, und Punkt.
Das ist das Stichwort Taylor Fritz.
Taylor Fritz, was ich wirklich, also mir ist die Spielweise ein bisschen zu unspektakulär. Also ich stehe eigentlich schon auf gute Aufschläger, muss ich sagen. Ist auch nicht mein Favorit. Was man ihm aber zugute halten muss, finde ich, ist, dass er sich echt entwickelt hat, ne? Als einer der wenigen Spieler in den letzten Jahren wirklich konstant sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, sein Masters-Titel in den USA, ich weiß nicht mehr genau, ob das Indian Wells war, ich glaube vor 2 Jahren, ist ja jetzt schon eine Weile her. Aber ja, er ist jetzt anscheinend konstant in den Top 10 angekommen oder um die Top 10. Und das muss man ihm zugute halten. Also er hat jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal ein Grand Slam Halbfinale erreicht. Also bemerkenswert. Bemerkenswert.
Dann wird der vierte Amerikaner im Bunde, Tommy Paul, auch nicht, also so geht es mir zumindest, nicht dein absoluter Favorit sein, weil der nun auch nicht sehr spektakulär spielt. Der spielt auch so klassisches amerikanisches College-Hardcore-Tennis, ne? Oder?
Ja, genau. Also da fehlt mir ein bisschen, muss ich sagen, die Expertise, was jetzt College-Tennis angeht. Aber ja.
Also kurze abgehackte Schwünge, das siehst du bei Tiafoe ganz extrem. Ja. Beispielsweise, also da spielt Fritz noch eine saubere Technik entgegen. Mhm. Aber die haben alle ja so einen kurzen Schwung und so eine kurze beidhändige Rückhand, die jetzt auch nicht komplett über die Schulter immer rüberschwingt wie bei Zverev. Diese ganz runde Ausbewegung, das noch mal zur Erläuterung vielleicht auch meinerseits. Aber gut, wenn man sich jetzt vorstellt, man schaut ein Doppel Tabilo mit Paul, dann sagt man nicht so, das ist der Grund, warum ich nach Berlin gefahren bin. Und man sagt so, okay, mal gucken, wer auf der anderen Seite steht.
Ja, genau.
Sind wir uns einig?
Sind wir uns absolut. Ich hoffe, dass diese Doppel, wenn sie denn passieren, auch tendenziell eher am Freitag gespielt werden, möglichst früh. aber nee.
Das ist ja alles vorprogrammiert, das weißt du. Das ist ein ganz fester Ablauf mit Einzel und Doppel und so. Aber wen die nominieren, das ist ja das Geile. Du weißt nicht, wen die da hinstellen.
Genau,
ja. Das ist das Coole.
Genau. Nee, aber abschließendes Wort zu Paul. Ich finde den wirklich sympathisch.
Ja.
Ist ein Spieler, der konstant in der zweiten Woche von Grand Slams zuletzt, glaube ich, gespielt hat und wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre spielen wird. Ja, ich glaube, den großen Wurf traue ich ihm jetzt nicht zu. Aber ja, wir werden sehen.
So, dann um das Bild abzurunden, Spieler Nummer 12, Alex de Minaur. Wahnsinnig schnell zu Fuß. Geiler Spieler. Ich mag den total gern.
Geht mir ganz genau so. De Minaur bin ich wirklich ein Die-Hard-Fan von. Einfach weil der Typ, glaube ich, wirklich sich den Arsch abarbeitet in der Offseason. Ja. Und der sich auch einfach in den letzten Jahren wirklich konstant weiterentwickelt hat. Er ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, der einzige Spieler, der in allen Grand Slams das Viertelfinale erreicht hat. Und das muss man erstmal schaffen. Ne? Vielen, die ATP-Tour begleiten oder beobachten, geht es immer nur darum, irgendwie, wer kommt ins Finale, wer gewinnt die Titel. Aber das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen, wenn ein Spieler wirklich bei allen Majors ins Viertelfinale kommt. So, in Wimbledon gibt es nicht umsonst den Last Eight Club. Und ja, de Minaur ist ein Beißer, der ist super schnell, der kämpft, der gibt nicht auf. Den finde ich wirklich super. Und da freue ich mich auch, wirklich den spielen zu sehen.
Er ist der Highest Ranked Player von Team World. Um das auch nochmal abzurunden, er ist die Nummer 10 der Welt. Jetzt muss ich nochmal aufs Live-Ranking gehen. Ich hoffe, ich erzähle keinen Müll hier. Zumindest bei der alten Weltrangliste. Auf jeden Fall, ja, bei der neuen oder bei der aktuellen, jetzt auch bei der Live-Rangliste. Das heißt logischerweise, dass die Top 9 Spieler aus Europa plus Russland kommen. Russland wird ja dann Europa dazu gezählt. Da muss man sich auch mal vielleicht Gedanken machen, ob man vielleicht Russland dann dem Team World zuschanzt. Dann hätten die da Medvedev und Rublev im Team, um das so vom Ranking her ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Aber kann man natürlich nicht ernsthaft bringen im Nachhinein. Also Spaß beiseite. Nummer 1, Nummer 2 fehlen, beziehungsweise jetzt Nummer 1 und Nummer 4, Sinner und Djokovic. Brichst du in Tränen aus und sagst, das ist ja nur die Hälfte wert, oder sagst du, ja gut, die anderen sind alle so gut, da habe ich keinen Stress mit?
Genau, letzteres sage ich tatsächlich. Also das Line-Up ist auch so sensationell. Und ja, die Geschichte des Laver Cups hat ja auch gezeigt, dass natürlich nicht immer alle spielen vom Ranking her in Frage kommen würden. Djokovic hat sich ja jetzt schon, hat ja glaube ich schon zweimal gespielt beim Laver Cup, hat unter anderem auch wirklich Roger vor 2 Jahren die ganz große Ehre erwiesen und ist dahin gefahren, hat wirklich als einer der großen, wenn nicht sogar der größte Kontrahent aus der Geschichte, hat da wirklich mit am lautesten mit ihm mitgefeiert.
Ja.
Ja, das fiel mir nur gerade so ein, aber ja, ich hätte Djokovic natürlich gerne gesehen, aber ich glaube, das Line-Up ist so auch spektakulär genug.
Absolut. Um auch das nochmal abzurunden, aus den Top 10 fehlen noch Rublev, Hurkacz und einer meiner Lieblingsspieler, du hast Federer erwähnt, Baby Fett wird er genannt, Grigor Dimitrov, der immer noch bei den US Open im Tableau zu finden ist und dem ich persönlich die Daumen drücke. Also ich sage jetzt einfach so, aus Sympathie wünsche ich mir, dass Dimitrov die US Open gewinnt. Wen wünschst du dir als Sieger bei den US Open?
Jetzt muss ich kurz überlegen, wer noch alles drin ist.
Na, die Amis haben wir. Tiafo. Hier, Dingenskirchen. Taylor Fritz. Dann haben wir jetzt die obere Hälfte.
Da ist Sinner auf jeden Fall jetzt im Halbfinale, glaube ich.
Ja, Sinner ist natürlich der Top-Favorit, ganz klar.
Ja.
Der also wird das wahrscheinlich
mich
auch machen.
Ich würde mich für Sinner
freuen. Okay.
Den finde ich wirklich super sympathisch. Ich mag den sehr gerne.
Ja.
Il Carotto, wie ich ihn mit einem Kumpel zusammen immer nenne. Und ja, das ist einfach ein guter Typ. Dem gönne ich das.
Ja. Wen vermisst du sonst so, den man vielleicht gar nicht so auf dem Radar hat? Du kannst ja mal ein bisschen überlegen im Hinterkopf.
Ja.
Ich vermisse total, jetzt gerade nach den US Open auch, Dan Evans, den ich total gefeiert habe. Ich war jetzt auch gerade in England, habe mir sogar da am Flughafen dann das Zverev-Match teilweise angeguckt, bevor ich abgehoben bin. Und dann, als ich gelandet bin, den Rest angeschaut. Also ich muss echt sagen, ich bin hellauf begeistert von Dan Evans, von diesem Fighting Spirit, von diesem variablen Spiel, wie der ans Netz geht und wie der da sich durchgebissen hat in diesem nächsten US Open Match aller Zeiten.
Stimmt.
Ja. Das ist einer, über den ich mich persönlich sehr gefreut hätte. Wie geht's dir? Gibt es da konkret irgendeinen Profi, wo du sagst, den will ich aber unbedingt da vor Ort, hätte ich gern spielen sehen?
Also Dan Evans finde ich auch super. Ich habe den auch schon live spielen sehen. Das ist halt so ein typischer Engländer, sage ich jetzt mal, der so viele Klischees erfüllt zumindest. Und ja, der hat, glaube ich, auch so ein bisschen, der hat auch immer so ein bisschen mit seinen Dämonen zu kämpfen, was ich grundsätzlich immer sehr sympathisch finde, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann. Und ja, den finde ich auch ganz cool. Ich habe übrigens letztes Jahr so eine interessante Tennisveranstaltung entdeckt, und zwar Battle of the Brits.
Ja.
Da spielen die Schotten gegen die Engländer Ende der Saison oder Ende der Saison gegeneinander. Mhm. Da habe ich letztes Jahr tatsächlich überlegt, ob ich dahin fliege, habe es dann aber sein lassen. Aber da ist dann tatsächlich auch, sind dann auch solche Leute wie Dan Evans dabei. Ja, das nur nebenbei. Wen ich mir noch gewünscht hätte, tatsächlich, du hast ihn gerade schon genannt, Rublev.
Mhm.
Den mag ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Er tut mir immer so ein bisschen leid, weil er so seine Frustration immer so an sich selber auslässt und dann auch immer so aggressiv gegen sich selbst wird.
Da guckt man nicht gerne zu.
Ist einfach ein spektakulärer Spieler, den ich einfach Ich habe schon ein paar Interviews mit denen gesehen. Ich mag den einfach sehr gerne und ja. Ich kann diese Zerrissenheit kann ich einfach so gut nachvollziehen und deswegen sympathisiere ich einfach sehr mit dem.
Guter Typ, sehe ich auch so. Basti, um das Ganze hier irgendwie abzurunden, nächstes Jahr San Francisco 2025 mit neuen Kapitänen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich war ganz erstaunt, oder vielleicht auch nicht, dass Agassi McEnroe ablösen wird. Und jetzt musst du mir helfen, Björn Borg wird abgelöst von einem anderen Europäer.
Hey, ich habe es vorhin noch nachgelesen. Ist gerade nicht hängen geblieben, leider.
Warte mal. Das kriegen wir doch alles hin. Labour Cup Captain 2025 Europe wird gegoogelt. Yannick Noah.
Ah ja, genau.
Yannick Wie Noah. Abgefahren ist das? Hatte ich jetzt auch eben eine matte Stelle im Hirn. Aber mit Yannick Noah haben wir beide nicht gerechnet, oder?
Nee, absolut nicht.
Aber einer meiner absoluten Lieblinge von damals, nur mal so.
Ja, ich habe den nicht oft im Fernsehen spielen sehen, aber oft genug, sage ich mal. Und ich fand den auch immer super spektakulär. Yannick Noah, muss man sagen, hat auch tatsächlich als Teamchef ja Erfahrung. Ich glaube, er hat als französischer Teamchef in den 90ern mal den Davis Cup gewonnen. Und hat natürlich auch selber einen Grand Slam. Ich glaube, 83 Paris, wenn mich nicht alles täuscht. Die Matches mit Boris waren auch einfach in den 80ern und Anfang der 90er einfach immer spektakulär. Super Typ. Finde ich gut. Und Agassi bin ich auch wirklich zunehmend Fan geworden zum Ende seiner Karriere und nach dem Rücktritt. Ich nehme mal an, das Buch wirst du so inhaliert haben wie ich, was jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre alt ist, Open.
Ja.
Ich finde Agassi super. Der sieht irgendwie vor allem auch immer noch aus, als wenn er noch einen Grand Slam spielen könnte. Einfach ein guter Dude.
Absolut. Und Björn Borg wurde ja auch so ein bisschen vorgehalten, dass er ein bisschen zu reserviert sei, um so ein Team-Captain-Amt auszuführen. Mein Gott, das ist halt sein Naturell. Er ist halt Björn Borg himself. Das kann man ihm ja gar nicht vorhalten. Aber sicherlich tut es dem Ganzen auch gut. Das wirst du in der Halle auch merken in Berlin, wenn dann eben McEnroe da so zu Recht auch teilweise aufsteht. Und er macht ja nicht unbedingt eine Show, sondern wirklich, wenn er echt was hat, dann steht er halt auf und beschwert sich. Und dann brauchst du natürlich auch einen, der ein bisschen gegenhält vielleicht in der einen oder anderen Situation. Also wir wünschen uns das ja nicht, dass die jetzt da irgendwie einen Larry machen und eine Show, die Teamkapitäne. Aber es gehört ja auch dazu, wissen wir, dass man da als Teamchef dann sich mal gerade macht für seine Pappkameraden aus seinem Team.
Ja, super. John McEnroe fand ich immer sehr, sehr präsent und sehr fair und hat dann ja auch zu Recht letztes Jahr den Laver Cup das erste Mal gewonnen.
Allerdings. Ja, bleibt mir noch ein freundschaftlicher Hinweis, wo du gerade sagst, Battle of the Brits. Ich habe ja einen Iren zu Gast am Freitag, der ein Buch geschrieben hat, der gegen all die Spieler gespielt hat, die wir teilweise eben erwähnt haben, der gegen Djokovic gespielt hat. Conor Nyland heißt der, ehemalige Nummer 1 aus Irland. Auch der Davis Cup für Irland rauf und runter gespielt hat. Der hat ein tolles Buch geschrieben und mit dem werde ich meine erste Folge auf Englisch dann aufnehmen. Seid gespannt. Hab mir zum Glück einen englischen Co-Host, einen Freund von mir, Jonathan Sumner, eingeladen. We will see if that works. Ich bin selber gespannt. Auf jeden Fall habe ich mir das Hörbuch jetzt gerade reingezogen. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, aber das wird an anderer Stelle dann nochmal erwähnt. Mir bleibt jetzt nur Danke zu sagen für deine Zeit, lieber Herr Tennisprofessor Seib.
Danke dir, Tom.
Und ich freue mich umso mehr dann auch mit dir gemeinsam dann die Zeit in Berlin zu verbringen und zu fachsimpeln. Wir haben ein paar gute Jungs am Start und Kids, die alle Tennis lieben. Und wir sitzen 207 oder 208 in welchem Block? Weißt du das aus dem Kopf? 207?
Weiß ich nicht.
Nee, wie auch immer. Aber im Block sind noch ein paar Karten verfügbar. Also wem langweilig ist und wer Bock hat, den Tennisprofessor zu treffen, der sollte sich da Richtung 207, 208 begeben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Einblick und deine Meinung, die du hier stark vertreten hast. Ciao.
Danke dir, hat mich sehr gefreut. Ciao. Thank you.
Hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofses, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Zöcke, Tobi Kampke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen. You cannot be serious! Folgt Doublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.